Hallo und herzlich willkommen zur 71. Folge des Podcasts Psychiatrie im Alltag. Wir sind
Andreas
und Werner.
Ja, und heute gibt's ein Wiedersehen mit einem Gast, der euch ganz offensichtlich am Herzen liegt. Jens Hüttner. Uns liegt er auch am Herzen. Aber wir haben gesehen, seine beiden Folgen bei uns, und das sind schon Folgen, die sind echt was her, Folge 39 und 41 über Schizophrenie, gehören zu den meistgehörten Folgen unseres Podcasts.
Ja, bist richtig so hier unser Podcast-Folgenstar geworden.
Ja, wir, uns über 6.000 Hörerinnen.
Ja, ja, uns freut es total, gerade dass so ein Thema wie Schizophrenie, was ja vielleicht jetzt nicht immer überall in den Medien ständig behandelt wird, jetzt so einen Zuspruch von euch gekriegt hat. Ja, heute wieder mit Jens Hüttner. Damals ging es um deine Erkrankung, wie du deine Erkrankung bemerkt hast, wie du mit der Diagnose umgegangen bist und wie du dann dich da rausgekämpft hast. Das ist so ein paar Jahre her. Du hast hast es geschafft, dein Leben zu leben. Jetzt interessiert uns der Alltag, wie es heute ist.
Ja, also heute in Teil 3 fragen wir eigentlich so, ja, wie übernimmt man eigentlich wieder selbst das Ruder oder das Steuer? Ne? Und Thema ist so Empowerment, also ich sag mal so mit einem Wort Selbstbefähigung, also das heißt, oder Selbstbemächtigung, das eigene Schicksal in die Hand nehmen, selber bestimmen können, wie es weiterläuft, all das, was man lange Jahre in der Psychiatrie ja völlig in Frage gestellt hat, gar nicht auf dem Schirm hatte. Und aber heute weiß man, das ist der richtige Weg. Und das ist der Weg, der auch zur Genesung führen kann. Also das heißt zu einem glücklichen und zufriedenen Leben, vielleicht auch trotz psychiatrischer Erkrankung.
Ja, und die Doppelperspektive, die du ja auch hast, spielt in dieser Richtung, die du gerade beschrieben hast, Andreas, auch immer eine wichtige Rolle. Und du bist ja prädestiniert dafür, in den früheren Folgen haben wir es schon gesagt, aber ich sage jetzt auch nochmal, du bist selbst von Schizophrenie betroffen, bist aber auch in therapeutischer Funktion als Ex-In-Genesungsbegleiter und bist hier in diesem Klinikum tätig. Das finden wir gut.
Ja, schön, dass du uns das dritte Mal eingeladen hast.
Ihr mich eingeladen habt in eurem Podcast.
Wir sind jetzt bei dir hier in der Klinik.
Ihr seid jetzt hier in der Klinik, genau. Ja. Also ich freue mich, dass wir uns wiedersehen. Ich freue mich auch, dass so viele Hörer sich für den Podcast interessiert haben. War ein sehr schönes, angenehmes Gespräch. Ist jetzt aber auch, glaube ich, schon 2 oder 2,5 Jahre her.
Ne? Schon was her, ja.
Schon was her.
Aber was ich so faszinierend finde, ist schon lange her und immer wieder gibt's Leute und jede
kontinuierlich,
Woche, jede Woche so 20, 30 Leute, die deine Podcast-Folge von damals hören wollen.
Und ich glaube, wir machen genau das Richtige, weil Schizophrenie ist ja sowas, was auch eher so spooky-mäßig in der Presse immer so als gefährlich dargestellt wird. Und die ersten beiden Folgen zeigen auch, Menschen mit Schizophrenie sind total sympathisch, total normale Menschen, wie Werner.
Ich hoffe es. Also das ist ja was mir wichtig ist. Ich mache ja relativ viel Anti-Stigma und Aufklärungsarbeit, um ein bisschen gegen das Tabu und das Stigma auch anzugehen. Und das ist mir einfach wichtig, da einfach mal so ein Gegenentwurf zu dem, du hast es gerade schon gesagt, in der Presse, wenn, dann ist es halt der gefährliche Täter mit Schizophrenie, der in der Bildzeitung oder in einer anderen Zeitung oder in den Medien auftaucht. Und es sind nicht die 400, 500.000 Menschen, die irgendwie weitestgehend zum allergrößten Teil friedlich vor sich hinleben, die eine Krankheit haben, die manche schwer darunter leiden, zeitweise vielleicht darunter leiden, wo es manchen aber auch sehr gut geht, die gut damit leben können, denen es wieder besser geht. Und ich merke auch hier in der Klinik einfach manchmal, dass die Leute so ein bisschen, auch selbst die Profis in der Klinik, ein verzerrtes Bild haben, weil das Bild der Schizophrenie wird von den Patienten geprägt, die immer wieder kommen.
Ja, stimmt. Ja.
Das sind die man dann zum 5., zum 6., zum 8. Mal, und das ist auch die, was deren Bild prägt. Und ich sag den Leuten dann immer dagegen, ja, wisst ihr, aber da waren auch ein paar andere, die waren nur einmal da und danach ging es denen wieder gut. Und die sind nie wieder in der Klinik gewesen. Und die leben ihr Leben. Mhm. Ihr wisst nicht, was aus denen geworden ist, aber das waren genauso viele wie die, die immer wieder da sind. Aber ihr erinnert euch natürlich viel mehr an die, die immer wieder da sind, als die nur einmal, die hat man schon längst vergessen. Ne?
Das ist natürlich ein Fehler für die Professionellen, die uns zuhören. Also ich erzähle immer anekdotisch, ich habe ja als Zivildienstleister vor 30 Jahren in einem Schwerstmehrfachbereich gearbeitet, mit schwerstmehrfachbehinderten Kindern. Nach 20 Monaten habe ich gedacht, nahezu alle Kinder, die geboren werden, werden behindert sein.
Ja, ja.
Also wenn man den ganzen Tag davon umgeben ist, dann glaubt man das als Bild.
Ja. Und das sind ja, aber ich sag mal, bei der Schizophrenie, wenn es überhaupt, ich ich habe ja auch schon einen Artikel geschrieben mit anderen Leuten zusammen. Ich mag den Begriff ja eigentlich gar nicht. Ja, ne? Und ich bin ja so ein bisschen auch dafür, den Begriff vielleicht aufzugeben und sich irgendwie ein neues Wort zu überlegen. Weil
zum Beispiel, jetzt, wie wirkt das ein Vorschlag?
Wir hatten mal da diskutiert in der Gruppe irgendwas mit Psychose-Spektrum oder Psychose-Syndrom oder irgendwie sowas, ne? Weil im Prinzip ist es ja auch, weiß man ja heute, ein Sammelbegriff für wahrscheinlich ganz unterschiedlich gelagerte Erkrankungen, ne? Die sich alle ähnlich manifestieren, aber deshalb ist auch die Ursachen manchmal so unterschiedlich, der Verlauf ist so unterschiedlich und überall spielen Psychosen eine Rolle, ja, die treten dabei auf, aber es sind oft ganz unterschiedliche Dinge und naja, aber gut, das am Rande.
Du willst einen Punkt einhaken, weil du gesagt hast, es gibt diesen Bias, den man als Professioneller vielleicht leicht haben kann, weil einem die Menschen, die 5, 6, 7 Mal wiederkommen, natürlich besonders einprägen und die man noch einmal da mal vergisst man. Wir müssen aber der Punkt wahrscheinlich dazu sagen, auch die vielleicht 5 Mal da waren, kommen vielleicht trotzdem ein 6. Mal nicht wieder.
Also genau, Hoffnung gibt's immer. Hoffnung gibt's immer.
Hoffnung gibt's immer. Also ich glaube, ist ein Wendepunkt wahrscheinlich. Das wird mich so ein bisschen auch schon in das heutige Thema ein bisschen hinführen. Das gab's ja mal bei dir auch, glaube ich. Warst ja auch früher mehrfach behandelt und jetzt bist du wahrscheinlich schon längere Zeit nicht mehr und hast das irgendwo hat so einen Wendepunkt in deinem Leben gegeben, wo du vielleicht vom behandelt werden zu mehr das Leben selber gestalten. Sowas wird ja auch Empowerment bedeuten.
Absolut. Und ich glaube, dass das Wichtige ist, wenn man eine Erkrankung hat, die ja vielleicht auch dann langwierig oder chronisch oder auch immer man sie nennen will, ist, dann muss man erstmal akzeptieren, ganz wichtig, dass man diese, und das dauert. Mhm. Ja, weil das ist ja auch nicht ganz einfach, sich einzugestehen, dass vielleicht, wenn auch nur vorübergehend oder überhaupt, aber dass jetzt vielleicht manche Dinge jetzt erstmal nicht möglich sind. Mhm. Ja, so wie die Karriere als Rechtsanwalt, da bin ich ja 3-mal vor die Wand gerannt, dass ich irgendwann sagen musste, vielleicht ist das jetzt einfach nicht das, was ich weiterverfolgen sollte, weil es einfach nicht geht von der Belastung her. Das ist ja auch schwierig. Das hat ja auch was mit Abschied nehmen und mit Trauer zu tun von einem Leben, was irgendwie so man sich vorgestellt hat, was sich das Umfeld vorgestellt hat, was je nachdem, aus welchem Haushalt man kommt, vielleicht auch die Eltern, ja, der Junge studiert und hat irgendwann dann einen Job und Familie und verdient gutes Geld oder sonst was. Und dann ist das alles nicht. Das ist ja alles irgendwie ein Prozess, das muss man ja erstmal verarbeiten und sich dann und dann überlegen, aber was mache ich jetzt mit meinem Leben? Ja, also wie kann ich eine Perspektive entwickeln? Wie kann ich nach vorne gucken und mehr darauf gucken, aber was geht denn? Ja, also das ist so ein bisschen vielleicht was man lernen muss. Also akzeptieren, annehmen, aber gleichzeitig, aber das heißt nicht, dass man jetzt in Trauer verfällt und sagt, ich bin krank, ich bin gar nichts. Im Gegenteil. Mhm. Aber dass man das erstmal annimmt und dann realistisch guckt, was mache ich denn jetzt mit meinem Leben? Ja?
Von zwei aktive Sachen, die passen auch zu Empowerment. Also das eine ist das Akzeptieren, das ist ja was man selber als Betroffener machen muss.
Ja.
Das kann ja niemand abnehmen.
Nee. Und das dauert. Das hat bei mir 8 Jahre gedauert.
Das ist ein Prozess, ne?
Also ich war 6 Jahre, ab 6 Jahre als Rechtsanwalt gearbeitet und war 6 Jahre in der Negativsymptomatik und depressiv und hab nur funktioniert, aber keine Lebensqualität, nichts, ja. Und hab einfach weiter durchgezogen, weil ich dachte, das muss so sein, ja.
Und das zweite ist ja dann, wenn man es akzeptiert hat, nach einem Prozess, zu sagen, was mache ich jetzt?
Genau.
Was mir auch Lebenszufriedenheit oder
richtig
Glück, gutes Gefühl macht. So,
ne? Genau. Ja. Und wo finde ich das? Ja? Und vielleicht finde ich das dann nur abseits der Autobahn auf eher verschlungenen Pfaden. Mhm. Ja? Mhm. Finde ich dann vielleicht nicht auf der großen Autobahn, die jetzt für die Leute mit der blitzeblanken, super sauber Karriere, die nie irgendwann, ne, sondern eher so auf verschlungenen Pfaden vielleicht. Ja. Ne? Vielleicht muss ich da lang gehen. Ja. Vielleicht muss ich andere Wege gehen. Ja. Ja? Und das kann aber dann auch spannend sein.
Muss es sein, weil wir haben uns jetzt mehrere Jahre nicht gesehen, sage ich mal, ja. 2-3 Jahre und du machst ja einen sehr zufriedenen Eindruck. Also du bist, sage ich mal, das heißt, das, was du tust, muss dir ja was geben.
Total. Also ich arbeite ja zum einen hier in der Klinik, in der LVR-Klinik.
Nach wie vor,
als Genesungsbegleiter auf der gleichen Station, im gleichen Team. Auch wie damals, mein zweiter Job ist im Sozialpsychiatrischen Zentrum vom Gesundheitsamt, wo ich also das Ganze quasi ambulant mache. Also ich mache es hier im stationären Setting und ich mache es nebenher im SPZ im ambulanten Setting. Und das Schöne ist, dass ich als Bindeglied in der Schnittstelle bin und quasi die Leute... Wir haben jetzt auch nochmal ein neues Stationskonzept entwickelt und wollen ein bisschen besser das Entlassmanagement betonen. Und das ist was in der Psychiatrie vielleicht vor 10 Jahren noch sehr stiefmütterlich behandelt wurde. Ja. Da waren die Leute in der Klinik stationär, bekamen Medikamente, wurden therapiert, wurden stabilisiert, dann ging es denen auch ganz gut. Und dann kam die Entlassung jetzt haben sie noch für 3 Tage Medikamente und viel Erfolg. Ja. Und dass da der ein oder andere einfach wieder abstürzt und versumpft irgendwo zu Hause, weil ihm nicht mehr geholfen wird und der keine Orientierung mehr hat und der dann irgendwann völlig kaputt und fertig dann nach 4 Monaten wieder hier auf der Matte steht, ist halt was, das braucht man nicht. Ne? Ja. Und da ein besseres Entlassmanagement, das wird heutzutage, ne, ist man bemüht darum. Und so habe ich hier auch angefangen, weil ich vorher auch schon im SPZ gearbeitet habe, dass ich versuche, auch die Leute dann, wo es nötig ist, wo ich glaube, die können eine Anbindung an ein sozialpsychiatrisches Zentrum brauchen im Nachhinein, dass ich die da schon mal hinführe.
Cool.
Also dass ich hier von Station aus dann auch mal mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit denen übe, dahin zu fahren, denen die Hemmschwelle nehme, so mit reingehe, das ist die Frau sowieso, die leitet das hier, der arbeitet hier, alle Leute vorstelle. Und das ist keine Garantie, dass die Leute dann dauerhaft dahin gehen. Müssen sie auch nicht, vielleicht gefällt es ihnen ja auch gar nicht. Ne? Ja. Aber die erste Hemmschwelle ist weg. Ne? Weil jeder kennt das, wenn sie einen Zettel bekommen, ist schon mal gut, sie haben eine Adresse und eine Telefonnummer, ist schon mal gut. Aber dann einfach dahin zu gehen und sich zu überwinden, fremde Menschen und vor allen Dingen, wenn man dann auch noch krank ist, ist nicht einfach. Ja. Und die da so ein bisschen an die Hand zu nehmen, die Leute, das ist die eine Seite, die wir machen. Wir wollen jetzt auch dann noch Entlassmanagement auf der Station, noch eine Genesungsbegleiter-Peer-Gruppe anbieten, einmal im Monat, speziell für die Ex-Patienten von der Station, die entlassen wurden, dass wir einmal im Monat einen Termin anbieten, wo sie einfach unbefangen hinkommen können und alle Fragen stellen.
Cool. Ja?
Also einfach, was sie beschäftigt, was ihnen durch den Kopf geht, wie es läuft. Wir schauen mal, wie das ankommt. Aber das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da in der Zeit nach der stationären Behandlung einfach mehr für die Leute tut und sie ein bisschen mehr an die Hand nimmt.
Naja, und das Tolle ist ja, sie können jemanden fragen, der selbst betroffen ist.
Genau, das ist jetzt
Psychoedukation aus dem Lehrbuch.
Ja, genau. Das ist ja auch das Schöne. Im SPZ habe ich ja auch eine Gruppe für Menschen mit Psychoseerfahrung, die da regelmäßig immer wieder wechseln, aber auch die gleichen Menschen und so. Und einige kenne ich schon seit Jahren. Und das ist einfach schön, den Austausch miteinander, weil einfach mal zu besprechen, ja, welche Symptome habt ihr denn? Habt ihr es auch manchmal schwerer, irgendwie morgens aufzustehen oder ne, so depressive Symptome, dass man sich darüber austauscht und dann aber auch merkt, okay, das ist vielleicht auch ein bisschen normal und die anderen haben das auch. Ja. Mhm. Und ich bin auch mittlerweile, mir geht's auch nicht immer gut, sage ich denen auch. Ja.
Das ist auch normal.
Sage ich denen immer. Weil die Leute, die sitzen da in der Gruppe und beobachten sich so genau, finde ich ja auch gut, ist ja auch wichtig mit Frühsymptomen und analysieren sich und dann sitzen sie da und sagen, ja, mein Antrieb, boah, gestern wieder nur im Bett gelegen und so und dann so und dann sage ich immer,
gestern war Sonntag
35, ja, genau. Und dann denke ich mir immer so, wisst ihr, ich habe auch immer noch einmal die Woche oder alle 14 Tage einen Tag, wo ich nicht aus dem Bett komme, ja, wo ich wie erschlagen da liege. Das kann ein Stück weit, ich nehme auch noch eine kleine Dosis Medikamenten, vielleicht kommt es daher, vielleicht somatisch. Ich hatte auch jetzt letztes Jahr einen Herzinfarkt leider, ist alles gut, 2 Stents bekommen, aber ich nehme jetzt auch einiges an Medikamenten, Beta-Blocker, Statine und sowas. Das macht auch müde, ja. Und ich habe, ja, es ist nicht schön, aber ich sag jetzt immer so, so, dann ist es halt so, ja. Mhm. Dann sage ich irgendwann, komm, hak den Tag ab, jetzt bleibst du halt im Bett, gönn dir das. Und morgen ist ein neuer Tag, da stehst du wieder auf und dann ist es am nächsten Tag auch meistens gut, ja.
Das erinnert
und
mich an den besten Rat, den ich einfach nicht hier nochmal wiederholen will, den ich in deinem Buch gelesen habe, den du auch in der ersten oder zweiten Podcast-Folge mit uns auch gesagt hast. Wir haben dich gefragt, was dir damals am meisten geholfen hat. Welcher Rat?
Ja.
Hast du gesagt, es wäre eine Psychologin gewesen? Und damals hast du dir gesagt, ich bin so schlapp, ich will eigentlich nur im Bett liegen.
Ja.
Und dann hätte die zu dir gesagt,
der macht das
gegen jeden Rat, das müssen sie tun.
Und nee, die hat mir gesagt, dann machen sie das doch.
Das machen sie das, genau. Dann machen sie das doch, genau. Und das, und ich glaube,
das sage ich den Leuten jetzt auch. Weißt du?
Genau,
ich sage denen, dass ich denen sage, seid nicht so streng mit euch selbst, ja. Solange es nur ein Tag ist, den man mal, was meint ihr, wie viele Leute am Wochenende mal einen Tag versumpfen und nicht aus dem Bett oder von der Couch hochkommen, ja. Und die haben keine Diagnose. Das ist im Rahmen. Natürlich, wenn man irgendwie 2 oder 3 Wochen nur auf dem Bett und nur im Sofa und es nicht mehr schafft, einkaufen zu gehen und sich zu versorgen, dann wird es irgendwann problematisch mit der Depression.
Diese Phase hast du auch gehabt, da bist du.
Die
hatte gehörte wahrscheinlich auch zu dir.
Ja.
Und vielleicht, den Dreh zum Empowerment zu bekommen. Ich glaube, man muss ja deinen eigenen Weg immer finden.
Genau.
Und wahrscheinlich das, was du machst mit dem SPZ, ist wahrscheinlich nur so ein Rahmen, damit wo sozusagen dieser eigene Weg dann gedeihen kann, den ja jeder vielleicht auf verschlungenem Faden oder jede und jede vielleicht selber finden muss.
Genau, das sage ich den Leuten auch. Also das Schöne ist ja, dass mittlerweile jetzt auch 2 oder 3 Leute, die da in dieser Gruppe waren, mittlerweile auch die Ausbildung zum Genesungsbegleiter machen zum Beispiel, ne? Die das dann auch spannend fanden und finde ich auch super, wie sich so die Idee dann weiterträgt. Und ja, einfach ein bisschen nachsichtig mit sich selbst sein, ja, sich das dann auch zugestehen und zu sagen, okay, dann, meine Güte, dann ist halt jetzt ein Tag in der Woche oder in 14 Tagen schlecht, dafür habe ich 6 gute gehabt, ja. Also rückblickend ist das keine schlechte Quote, ja. Wenn ich an 6 Tagen gute Lebensqualität hatte und einen Tag halt im Bett, dann war das so, ja.
Und auch das ist tatsächlich eher Symptom- oder Diagnoseunabhängig. Also der Glaube, dass ohne Diagnose einfach
jeden Tag,
nur ein geiles Leben führen,
genau,
Morgen voller Energie aus dem Bett springen.
Das wird uns ja vorgegaukelt, ja. Gerade mit Social Media. Es ist ja so gefährlich, dass man denkt, die haben alle ein perfektes und super Leben.
Leben alle in Dubai, fahren Ferrari, tragen Armani-Taschen.
Und sind den ganzen Tag nur gut gelaunt und gut drauf. Ja. Und die ganze Zeit nur Action.
Aber eigentlich weiß man, dass es nicht so ist. Ich glaube, die modernen Krimis, die es heutzutage gibt, da was sozusagen hinter der Oberfläche sozusagen sich die Abgründe
rodelt.
Das hat ja auch den Reiz. Das liegt doch nicht mehr an der Wahrheit als diese Instagram-Stories, würde ich mal sagen. Aber ich glaube, der eigene Weg finden, was du gesagt hast, das heißt wahrscheinlich Empowerment. Wenn man es wörtlich übersetzt, heißt ja sowas wie Selbstermächtigung, Selbstbestimmung, sowas.
Ganz wichtig, auch den Raum dafür lassen, den Leuten, dass sie selbstbestimmt ihre Behandlung übernehmen. Ja?
Genau,
also sie nicht bevormunden.
Das heißt ja, da sage ich immer bei Recovery, man muss natürlich schon den Menschen Wissen vermitteln.
Ja, und das Handwerkszeug mitgeben.
Genau, und dann müssen sie selber entscheiden. Also das heißt, ohne dass man zum Beispiel Psychoedukation gemacht hat, kann man noch nicht entscheiden, wie man mit seiner Erkrankung umgeht.
Genau. Das stimmt. Genau. Dafür sind ja auch die Experten da.
Ja.
Also es ist ja... Es
ergänzt sich gut.
Die Ärzte, die Psychotherapeuten, die sonstigen Therapeuten, das sind ja alles Leute, die haben studiert, die haben viel Wissen und das können sie ja weitergeben.
Das müssen sie teilen, genau.
Das teilen.
Und die Entscheidung trifft
aber was für mich persönlich, ganz persönlich passt, Ja, das ist ja nicht, es passt ja nicht alles für jeden. Ne? Das sind ja nur Angebote. Ja. Ja. Und ich muss mir das raussuchen, was von den vielen Angeboten, die ich vielleicht über Jahre, Jahrzehnte Krankheitsgeschichte bekomme, was davon für mich passt. Ja. Ja? Und daraus dann meinen eigenen Weg entwickeln. Und ja, Empowerment, wichtig, den Leuten auch den Raum dafür lassen. Ja, sowohl als Profi, als Behandler, versuche ich auch, die Leute nicht zu bevormunden. Ja, die müssen schon ihre eigenen Entscheidungen treffen. Das ist aber auch wichtig für Freunde, für Angehörige. Ja, bloß weil jemand krank ist, heißt das nicht, dass er nicht auch Verantwortung übernehmen kann. Und ihm die komplett abzunehmen oder auch abzusprechen, ist zum einen nicht förderlich, ihn jetzt in Watte zu packen oder sonst wie, das hilft ihm nicht. Das ist eher eine, wie soll ich sagen, eine Übergriffigkeit manchmal auch.
Auf jeden Fall. Ja.
Und da den Raum lassen, dass die Leute sich selbst entwickeln. Ja.
Bietet ja auch für Profis eine Chance, sage ich mal, wenn ich jemanden gut informiert habe, dem bei der Reflexion vielleicht unterstützt habe für sich selber, dann entlastet es mich ja auch, weil ich auch als Profi nicht entscheiden kann, ob etwas gut oder schlecht ist.
Genau.
Ja. Das heißt, auch da bin ich dann am Ende nicht verantwortlich. Das heißt, ich kann das moderieren. Ich kann auch helfen, dass man Wissen bekommt. Aber letztendlich die Verantwortung kann ich auch nicht für alle meine Patientinnen tragen.
Genau das, ja. Und es kann auch keiner wissen, was wirklich gut war, weil das Leben, das passiert, ja. Und ob es gut oder schlecht wird, stellt sich vielleicht auch erst rückblickend. Und was ist überhaupt gut oder schlecht, ja? Also Hauptsache, man macht irgendwas, man geht irgendwie weiter, ja. Und bleibt nicht stehen, also. Ja.
Das ist ein wirklicher Wechsel auch in den letzten Jahren gewesen. Das zeigt sich auch an diesem Wort Compliance. Also früher, als ich in der Psychiatrie gearbeitet habe,
war das ein Ziel. Genau.
War das ein Ziel. Compliance, dieses Konzept sagt eigentlich
Zustimmung.
Es gibt eine Form der Behandlung ein Weg, wo du sagst, den muss der Mensch selber finden für sich, unter Umständen sehr verschlungen. So dieses Compliance-Konzept sagt, es gibt so einen Weg,
der ist richtig.
Den muss man noch folgen. Den geben wir Profis vor und du gehst den mit.
Genau.
Ja, aber Compliance sagt, wie stark der Patient mitgeht. Und es gibt dann incompliante Patienten,
aber im Prinzip,
die schmeißen ihre Medikamente gibt, die haben es nicht kapiert.
Aber im Prinzip war ich ja 6 Jahre als Rechtsanwalt sowas von compliant, weil mir alle Profis gesagt haben, das ist ganz wichtig für sie, super, stabil mit dem Job, ganz wichtig. Ja. Sie haben Familie, sie funktionieren, sie arbeiten, sie sind frei vom psychotischen Symptom. Machen Sie so weiter, ist total gut. Wie es in mir aussah, dass eigentlich meine Lebensqualität, ne, völlig, das war, und eigentlich erst, als ich da ausgebrochen bin, ja, ich habe ja dann tatsächlich auch nach der Trennung von meiner Frau die Medikamente abgesetzt, bin dann auch leider wieder in eine Psychose ganz schnell gerutscht, hätte ich mir sparen können, okay, ist passiert, bin dann auch wieder in der Klinik gelandet, aber das war ja der Moment, wo ich mich dann wirklich auch umentschieden habe, so ein bisschen, okay, du lässt jetzt das Alte mal hinter dir und machst einfach mit der jungen Psychotherapeutin einfach mal da sitzen, nichts tun und dann das Leben neu, wie ich erzählt hatte, ne, das Leben wieder neugierig werden aufs Leben, einfach mal was ausprobieren, die Arbeit im Schwimmbad als Bademeister einfach, das sind ja Zufälle. Das war ja nicht geplant. Ja, und so ergibt eins das andere. So öffnet eine Tür die nächste. Ja, wenn man sich in Bewegung setzt. Dann ist man im Schwimmbad, dann schreibt man dieses Buch, dann kommt Corona, dann ist das Schwimmbad wieder zu. Aber das Buch gleichzeitig führt einen dann zu den Psychiatriegesprächen und ins SPZ. Und dann lernt man Genesungsbegleiter kennen und dann wird man noch einmal Genesungsbegleiter. Ja.
Und Lisa hat das einen Podcast gemacht und alle, die das interessiert, was der Jens gerade sagt, ich habe nachgeguckt, unserer Podcast-Folge 39 und 41.
Also genau, das war damals die Geschichte.
War das die Geschichte, hast du das alles live erzählt, kann man in unserem Podcast sich schön nochmal anhören.
Aber das ist schön, dass du es auch nochmal so erzählst, weil tatsächlich haben wir ja oft auch die Idee, nicht nur, dass alle ein glückliches Leben führen, sondern auch, dass man ein Leben plant. Eine Therapie plant.
Selbstbestimmt.
Ja, aber letztendlich muss man sagen, man kann noch so viel planen. Ein bisschen spielt einem auch was in die Hand. Also man muss was tun, damit man auch auf den Weg kommt.
Genau, aber die Sache ist gar nicht so entscheidend, was man tut.
Okay.
Hauptsache, man bewegt sich irgendwie. Irgendwo anfangen. Ja? Ja, also irgendwas mit irgendwas anfangen und nicht zu weit planen, aber einfach sich in Bewegung setzen, anfangen, mal da rausgehen, eine Tür öffnen und dann lernt man neue Leute kennen, lernt neue Dinge kennen und dann kennt der eine den oder das ergibt sich aus das und man erfährt wieder was Neues und dann ist man in Bewegung und es entwickelt sich.
Also das kenne ich auch von meinen Klienten tatsächlich. Man hätte das Ergebnis nicht vorhersagen
können. Nein, überhaupt
weil
nicht.
Weil Dinge passiert sind auf dem Weg.
Genau.
Sie hätten nicht ausdenken können, auch nicht als Therapeut.
Nein, überhaupt nicht, ne? Ja, aber so, wenn man sich nicht auf den Weg macht, ne, insofern, dann passiert auch nichts. Ja. Ne, wenn man zu Hause liegen bleibt, was ich ja auch gesagt habe, was ich brauchte, was ich auch eine Zeit lang gemacht habe, aber dann ist wichtig, dass man sich auch irgendwann aufmacht und wieder Kontakt mit der Außenwelt aufnimmt und sich auf den Weg macht.
Ich glaube, die Psychiatrie, oder du machst es vielleicht auch vor, kann einfach ein Umfeld bilden und ein Umfeld zur Verfügung stellen, wo sowas dann eher möglich ist, wo sowas gefördert wird.
Total.
Durch deine Peer-Arbeit, durch die Entlassenen-Gruppe und durch diese Übergangsgruppe hier, stationäre Behandlung SPZ, versuchst du ja, dass die Leute vielleicht so eine Art Entlastung erfahren, Orientierung erfahren, aber nicht in dem Sinne, dass die total unter Stress sind oder dass sie das Gefühl haben, es wird was vorgegeben und ich muss dem folgen, sondern dass seinen eigenen Weg findet man ja vielleicht auch schlecht, wenn man von einer existenziellen schwierigen Krise zur nächsten kommen.
Das heißt, genau, also
eine
natürlich
gewisse Freiheit im Kopf muss ja da sein.
Eine Sicherheit, eine Absicherung, das ist ja das, was ich sag mal, was sich mit dem Sozialdienst, was ja erstmal hier oft im Vordergrund steht, gerade bei schweren Erkrankungen wie Schizophrenie, dass da ganz existenzielle Nöte irgendwann sind. Ja? Wie viele Leute enden wirklich in der Obdachlosigkeit und leben auf der Straße irgendwann oder haben ihre Wohnung verloren oder sind schon lange auf der Straße und da natürlich, da erstmal sehen, dass man ein Zuhause hat, eine Wohnform, wo Sicherheit ist, dass das Finanzielle geklärt ist. Und ich sag mal, dann die Angebote im SPZ, die ja kostenlos sind, ja, wo es dann auch eine Malgruppe gibt, die Ellie, eine Kollegin von mir, ganz wunderbar macht. Ich habe eine Gruppe in kreativem Schreiben, weil ich halt Autor bin, schreibe ich mit den Leuten Kurzgeschichten, Märchen, Gedichte, sonst was. Auch ganz tolle Sachen, die da entstehen schon. Auch manche kommen schon seit 4-5 Jahren und können so gut schreiben auch. Und das gibt den Leuten dann wieder was, ja. Und die freuen sich, man tauscht sich aus über diese Geschichten und freut sich daran. Und das ist was, also das gehört dazu, einfach das Leben wieder zu entdecken. Ja? Aber wie erzähle ich das? Kreativtherapie, Ergotherapie, ne? Also
das gehört zu dem Umfeld, damit man
ein kreatives Umfeld schafft,
damit man empowered wird, sozusagen seinen eigenen Weg zu finden.
Ja, aber
zu sehr in so einer existenziellen Krise zu stecken.
Ja, das ist so ein kreatives Umfeld schaffen, ja, dass die Leute sich ausprobieren können, ohne dass da Zwang oder Druck hinter ist oder Leistung, sondern einfach, ich sage auch immer, Kreativität ist so wichtig, so wertvoll für die geistige Gesundheit, ja, auch für Leute, die sehr ich treffe ja auch unterschiedliche Menschen. Ich bin auch einmal die Woche im TAZ, in der Tagesklinik, habe da auch eine Gesprächsgruppe und da treffe ich dann auch oft Leute, die einfach ganz gestresst sind und aus dem Job, aus dem Druck raus und sich auch nie gönnen würden, eine Auszeit und sich schon ganz schlecht fühlen, dass sie überhaupt krank geschrieben sind und so weiter, ja. Und denen dann mal zu sagen, versuch doch mal zum Ausgleich was zu machen, was einfach nur schön ist, ja, wie so ein sich mit Kunst mal, was man nicht zählen kann, nicht vergleichen, es ist kein Wettkampf, es ist einfach nur was zu machen, um sich daran zu erfreuen, ja, oder vielleicht noch jemand anderen, der daneben sitzt, dem das zu zeigen, dass der sich auch daran erfreut, ja. Also, das sind Dinge, die man erstmal lernen muss und die jeder für sich entdecken kann. Ja.
Machst du es auch bei dir selber auch in deinem Leben, dass du so, du bist ja jetzt auch ziemlich im Job, hast sogar zwei Jobs und achtest du darauf, also dass du nicht wieder vielleicht in
das gleiche Schiene
reinkommst?
Das Tolle ist ja, dass ich mich bei der Arbeit gleichzeitig selbst therapieren kann. Ne?
Okay.
Ich bin ja ein Teil auch der Gesprächsgruppe und ich sag mal, in dieser Gesprächsgruppe, die ich jetzt als Profi in Anführungszeichen leite, aber es ist ja letztendlich eine Selbsthilfegruppe, ja. Weil wir sind alle auf einer, in einem Boot auf Augenhöhe und ich lerne von den anderen genauso wie die von mir, ja. Und ich kann da genauso auch Dinge von mir ab, mache ich jetzt, aber ich, mir gibt das genauso viel, wie ich den anderen geben kann. Und genauso die Schreibgruppe, es ist ja da kreativ Geschichten ausdenken, die überhaupt zu hören oder selber sich auch was auszudenken mit anderen zusammen, tut mir selber ja auch gut.
Jetzt sind wir schon tatsächlich, wir haben beim letzten Mal ja auch, das, du hast ja die einzige Folge, die wir mittendrin unterbrochen haben. Ja. Bei jetzt bei 70 Folgen hatten wir ja den Cliffhanger.
Ja,
wir hatten
ja, direkt genau.
Und haben gesagt, in den nächsten 10 Minuten kriegen wir die nicht raus, wir machen noch eine Folge 2. Jetzt haben wir auch schon wieder 30 Minuten miteinander gequatscht und kommen so langsam zum Ende.
Von
daher so, Empowerment, habe ich verstanden, ist tatsächlich im Weg. Das heißt, das ist nichts, was man quasi, also man braucht Raum, man braucht Luft, man braucht Zeit, sage ich mal, seinen Frieden damit zu machen. Man muss es akzeptieren, man muss die Dinge aktiv in die Hand nehmen, man muss sich selber reflektieren, auch dafür braucht man ein bisschen Zeit, man muss Entscheidungen treffen. Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, ja, das wäre für dich bei Empowerment noch ein ganz wichtiger Aspekt, also entweder weil du selber denkst, das war für mich das Wichtigste, oder weil du einfach aus der Arbeit weißt, das gehört für dich zum Empowerment als wichtiger Aspekt dazu.
Wir haben ja was die persönliche Entwicklung und die Arbeit angeht, haben wir ja schon vieles besprochen. Es hat natürlich noch eine andere Dimension, Empowerment und auch Ex-In und das ist die gesellschaftliche, die gesellschaftliche Dimension, dass man auch was dafür tut, dass die Menschen oder dass die Gemeinschaft der Betroffenen, dass die allgemein eine größere Lobby haben, dass man für so wie Frauenrechte sich für Rechte von Menschen mit psychischer Erkrankung einsetzt, dass man das auch als ein bisschen politisch sieht, auch als Bewegung, auch dafür in der Politik, in der Stadt, im Stadtrat, was weiß ich, wo in der Gesellschaft die Rechte einfordert, sich gegen Stigmatisierung wendet, Aufklärung macht, auch das gehört ja dazu, ne? Es hat ja auch eine gesellschaftspolitische Seite, die wichtig ist, die einem selber auch helfen kann, ne?
Super. Also, weil tatsächlich schließt das den Bogen perfekt, auch super, wenn man mal guckt, wie Empowerment entstanden ist. Ich habe es rausgefunden, tatsächlich ja so 60er, 70er Jahre Amerika aus der Bürgerrechtsbewegung damals noch.
Ja, noch da. Ich meine, am allerältesten ist es von den Alkoholikern, ne? Die anonymen Alkoholiker waren ja mit die ersten oder die anderen.
Und da gab es den Begriff auch schon?
Da ist die Selbsthilfe kommt daher.
Aber ich finde tatsächlich, das war der Bogen und das war auch perfekt, nochmal die andere Seite zu sehen. Wir haben am Anfang kurz auch nochmal über das Stigma gesprochen, also Entstigmatisierung, deswegen machen wir auch den Podcast.
Total, sag ich mal, bin ich euch sehr dankbar.
Weil uns das wichtig ist, sage ich mal, Psychiatrie als was ganz Normales, sage ich mal, auch darzustellen und so wie jeder mal einen müden Tag hat, sage ich mal, und das ist nicht unbedingt direkt eine Diagnose wert, sage ich mal, wirklich auch da möglichst einzuladen, alle unsere Hörerinnen sich darüber Gedanken zu machen. Und du hast es am Anfang auch schön gesagt, selbst wir Professionellen sind ja manchmal so ein bisschen verzerrt, weil wir auch immer nur die Schwerkranken sehen und gar nicht mehr uns daran erinnern, dass manche, die wir nicht mehr sehen, vielleicht jetzt ein ganz normales Leben führen. Und von daher war das nochmal ein wichtiger Hinweis auch zu sagen, es hat auch was mit Gesellschaft zu tun und auch mit Stigmatisierung. Und auch das ist Teil des Empowerments, dass Menschen quasi befähigt werden, auch für ihre Rechte einzustehen und die Gesellschaft sich dem auch quasi öffnet.
Und ich, um es jetzt noch zum Abschluss zu sagen, als jetzt Behandelnder erwisch mich selber trotzdem dabei, dass ich Vorurteile habe. Die gehören dazu, Auch die muss man akzeptieren, obwohl ich mich dafür einsetze, vorurteilsfrei, gegen Stigma, habe auch ich natürlich gewisse Vorurteile, wenn ich bestimmte Diagnosen oder sonst was höre. Das ist so.
Aber das ist fast wie mit den Diagnosen, glaube ich, tatsächlich. Vorurteile haben wir, glaube ich, alle. Es geht darum, die zu reflektieren und sensibel dafür zu werden, sich selber ein bisschen zu beobachten. Es gibt, glaube ich, niemanden, der sagt,
Steckt Menschen in Schubladen. Das ist ja auch nützlich, ist ja auch wichtig. Man muss ihnen nur die Chance geben, auf den zweiten Blick da rauszukommen.
Schönes Schlusswort.
Das war ein schönes Schlusswort.
Herzlichen Dank, dass du uns ja, eingeladen, habe ich schon mal gesagt. Wir sind ja wieder in der Klinik. Wenn es eben so Tatütata gemacht hat, dann war das, glaube ich, der rückwärtsfahrende Lieferwagen, Essenswagen oder was auch immer. Also nicht wundern, wir sind wirklich in der Klinik und da hat man sogar den Essenswagen. Das war kein Alarm von der Station oder so. Ja, das war die 71. Folge unseres Podcasts Psychiatrie im Alltag und die dritte mit Jens Jüttner, wieder eine tolle Folge. Und wenn ihr Lust habt, hört unbedingt auch die Folgen 39 und 40.
41,
dann habt ihr noch ein bisschen mehr von dem Weg und von der Genesung auch. Dann wisst ihr auch, was das Schwimmbad gewesen ist, der Bademeister, genau. Und wie das im Zusammenhang steht. Und ja, was ich heute mitnehme, ist, Empowerment ist gar nicht so was Abstraktes. Das fängt echt im Alltag an. Also bei Wissen über mich selbst. Also es hat auch was mit Reflexion zu tun. Bei der Frage, was tut mir gut? Was macht mir vielleicht auch Mut? Und welche Schritte muss ich gehen, um mein Leben wieder in die Hand zu nehmen? Und ja, vielleicht auch so der so ein Gedanke, der mir jetzt so kommt, also Genesung, das wird ja auch gar nicht fertig sein. Also man ist nicht...
Absolut. Es gibt nicht den Moment, wo man geheilt wird.
Man sagt, Schnipp, jetzt war eine Fee da oder sowas, sondern du hast es schön gesagt, das ist ein Weg, das sind Prozesse. Manchmal dauern die auch Jahre, 8 Jahre hast du gesagt, hat es alleine gebraucht, bis du es akzeptiert hast oder gemerkt hast.
Manchmal sind sie ganz verschlungen und individuell. Manchmal sind sie
verschlungen, genau. Ja. Und am Ende, und das hat man gehört, ist es dann doch eine Befreiung auch. Also das, also wenn wir Interesse geweckt haben, in den Shownotes findet ihr noch mehr zu den Links, also auch von Jens, seinen Büchern und auch weiterführenden Infos zu Recovery, Empowerment. Und ja, wenn dir der Podcast gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn du ihn abonnierst. Dann verpasst du auch keine neue Folge. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass wir mit unserem Podcast wieder ein paar Denkanstöße gegeben haben. Sind wir ganz sicher. Auch ein bisschen was zur Entstigmatisierung beigetragen haben. Ja, und danke an dich, Jens, dass du zum dritten Mal dir Zeit für uns genommen hast. Ja,
ich habe zu danken
für die Einladung.
Hat Spaß gemacht. Danke.
Tschüss.
Tschüss.